Der Jugendliche ist herangewachsen. Das Berufsleben nimmt ihn auf. Schon während seiner Schulzeit hat man ihn umworben, hat ihn als künftiges Rädchen im mächtigen Getriebe der Produktion betrachtet. Vor allem aber haben Volkspolizei und nationale Volksarmee sich um ihn bemüht. Diese Institutionen kümmern sich intensiv um Nachwuchs. Und auch das ist sowjetzonaler Alltag. Marschierende Kolonnen, waffenstrotzende Paraden an den nationalen Feiertagen, Panzerwagen in den Straßen, Säbelrasseln in Presse, Rundfunk und Fernsehen. Die Sprache der sogenannten Friedensfreunde klingt nach Krieg.
Die nationale Volksarmee, als das bewaffnete Instrument der Arbeit- und Bauernmacht, hat in diesem Kampf eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Von der Erhöhung ihrer Wachsamkeit und Einsatzbereitschaft hängt im großen Maße die Zügelung der westdeutschen Imperialisten und Militaristen ab. In den 2 Jahren ihres Bestehens bewies die nationale Volksarmee ihre unerschütterliche treue Zuverlässigkeit als Armee des werktätigen Volkes.
Das war der damalige Verteidigungsminister und Generaloberst Willi Stoph in seiner Rede zum Tag der nationalen Volksarmee am 1. März 1958. Er spricht von 2 Jahren ihres Bestehens. Das ist irreführend. Zwar wurde erst im Januar 1956 das Gesetz über die Schaffung der Nationalen Volksarmee und des Ministeriums für nationale Verteidigung verabschiedet. Der Aufbau der bewaffneten Streitkräfte in der Zone aber reicht zurück bis in das Jahr 1945. Sie trugen nur einen anderen Namen. Man nannte sie kasernierte Volkspolizei. Damit wäre auch eine Legende fragwürdig geworden, die Legende nämlich, dass der Aufbau der Volksarmee nur die notwendige Antwort auf die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik gewesen sei. Die Angehörigen der Volksarmee sind Waffenträger einer Weltanschauung, Soldaten mit intensivster parteipolitischer Schulung. Walter Ulbricht ist für sie die Stimme der Partei, der sie dienen.
Für unsere jungen Soldaten ist das Wort der Partei Gesetz. Und so spricht die Partei zu unserer Armee.
Die bewaffneten Organe der Deutschen Demokratischen Republik haben in der zurückliegenden Zeit ihre Aufgabe, den Schutz des sozialistischen Aufbaus gegen alle Feinde der Arbeit- und Bauernmacht in jeder Situation voll zu gewährleisten, in Ehren erfüllt.
Ich bin bereit, als Kämpfer der Arbeiterklasse die Weisungen der Partei zu erfüllen, die Deutsche Demokratische Republik und ihre Errungenschaften jederzeit mit den Waffen in der Hand zu schützen und mein Leben für sie einzusetzen. So heißt es im Treuegelöbnis der SED-Kampfgruppen. Früher hießen sie Betriebskampfgruppen. Die Worte entbehren nicht der Ironie, denn gerade der Aufstand der Arbeiter am 17. Juni 1953 gab Anlass zur Gründung der Kampfgruppen. Nicht noch einmal wollten sich die hohen Funktionäre der SED dem Volkszorn ausgesetzt sehen, ohne Schutz.
Heute, der 1. Juni, ist wie überall in der Welt Ihr Tag, der internationale Kindertag. Und nun erreichen die ersten Hundertschaften der Kampfgruppen Köpenicks diesen Platz. Es ist kein Zufall, meine Hörer, dass nun die Männer in den blauen Kombinationen mit den roten Armbinden, den Karabinern und Maschinenpistolen hierher kommen, behüten Sie doch auch das Leben Ihrer Kinder. Schützen Sie doch auch die Kindergärten und Krippen Ihrer Betriebe, dass niemand Hand anlege. Denn die Kinder brauchen den Frieden wie die Blume das Licht. Die Hundertschaften der Köpenicker Großbetriebe, die jetzt hier auf den Platz marschieren, um ihre Fahnen zu erhalten, um ihre Verpflichtung auch ihren Kindern gegenüber abzugeben. Diese Hundertschaften stehen auf Friedenswacht.
Hier werden am sogenannten Internationalen Kindertag Fahnen übergeben an die Hundertschaften der Köpenicker Kampfgruppen. Die Männer, die hinter ihnen marschieren, stehen im Alter von 25 bis 60 Jahren. 4 Stunden in der Woche, zusätzlich zu ihrer Arbeitszeit, werden sie im Orts-, Straßen- und Häuserkampf ausgebildet. Sie sind eine Art bewaffneter Arbeitermiliz nach alten kommunistischen Vorbildern. Vor allem sollen sie ihre Arbeitskollegen im Zaum halten. Ein 17. Juni darf nicht wieder vorkommen. Aber so ganz ist die Parteiführung von ihrer Zuverlässigkeit nicht überzeugt. Zwar sind sie Parteimitglieder oder sorgfältig überprüfte Parteilose, doch könnte ihre Solidarität mit den Arbeitskollegen stärker sein als ihre Anhänglichkeit an das Regime. Im Ernstfall dürfen sie nicht im Bereich ihrer eigenen Arbeitsstätten eingesetzt werden. Trotz ihrer labilen Kampfmoral werden die Kampfgruppen aber auch als eine jederzeit einsatzfähige Reserve für die Heimatverteidigung betrachtet. Man veranstaltet mit ihnen ausgedehnte Manöver. Das hört sich dann so an.
Draußen auf der Straße ist ein Panzerspielwagen vorgerollt. In seinem Schutz sind die Kampfgruppen unter Ausnutzung der Häuserflure nach vorn gekommen. Und nun auch hier auf Hof 3. Großangriff der Kampfgruppen. Angriff des Panzerspielwagens. Dort hinter 6, 7 Mann, 7 Genossen der Kampfgruppe, die immer nach links und rechts schießen. Nebelgranaten. Man kann nichts mehr sehen. Schemenhaft rutschen die Gestalten hier vorbei über den Hof. Gehen sie in Deckung, links und rechts vom Panzerspähwagen. Abmelden sich Meter um Meter jetzt an diesem Gebäudekomplex, an das alte Gefängnis hier heran. Drüben, dort in Deckung gegangen, hinter einem großen Steinhof. Und dort links und rechts aus den Fenstern knallen jetzt die Schüsse der Kampfgruppeneinheiten auf diesen von Konterrevolutionären besetzten Gebäudekomplex. 20, 25, 30 Meter hat man schon überwunden. Hier und jetzt letzter Sturmangriff hinein, bis an das Haus herangekommen. Jetzt aufpassen, was nun kommt. Noch 10, 20 Meter, vielleicht noch 4, 5 Minuten. Und dann wird es zu einem ganz erbitterten Häuserkampf hier kommen. Immer wieder fliegen Nebelgranaten, immer wieder knallen Schüsse aus den Karabinen.
Natürlich müssen bei solchen Manövern die Konterrevolutionäre vernichtet werden, damit, wie sagte es der Reporter vorhin, den Kindern der Friede erhalten bleibe, den sie brauchen wie die Blume das Licht. Aber so unverdrossen die sowjetzonale Propaganda auch immer wieder den Frieden bemüht, die Friedfertigkeit weicht einer gehässigen Angriffslust, sobald diese Propaganda sich gegen die Bundesrepublik oder West-Berlin richtet. Beispiele solcher Ausfälle gibt es viele. Eins mag hier genügen. Im August 1960 entbrannte in der Bundesrepublik und in West-Berlin ein Streit um den Import australischen Kängurufleisches. Es war bei veterinärmedizinischen Kontrollen beanstandet worden. Radio DDR kommentierte.
Es ist bekannt geworden, dass eine Westberliner Fleischwarenfabrik die Idee geäußert hat, das Fleisch als Lebensmittelspende in Paketen an die hungernde Ostzonenbevölkerung zu verschicken. Die zuständige Westberliner Senatsdienststelle war daraufhin sofort mit dieser Firma in Verbindung getreten, um diesen Plan zu unterstützen.
Das Vorhaben ist nach dem öffentlichen Bekanntwerden des Wurmbefalls begraben worden.
Doch auch so hätten sie uns nicht ein Gramm dieses widerlichen Wurmfleisches andrehen können. Denn die Bevölkerung der Deutschen Demokratischen Republik lässt sich nicht kaufen. Wir nehmen keine Spenden aus den Händen von Verbrechern. Wir nehmen überhaupt keine Spenden, denn wir haben das nicht nötig. Dagegen sind wir bereit, West-Berlin zu helfen.
Den West-Berlinern jedenfalls dreht sich in Gedanken an ihren Kängurubraten der Magen um. Zur Besänftigung der erregten Gemüter in West-Berlin verkündete der West-Berliner Sender SFB,
wie ein Sprecher des Untersuchungsamtes auf Anfrage mitteilte, sind die von den Parasiten durchsetzten Fleischteile nicht gesundheitsschädlich.
Das ist noch nicht erwiesen. Noch sind keine Folgen vom Genuss des verdorbenen Fleisches bekannt. Noch nicht.
Bleibt die Tatsache, dass Menschen Fleisch genossen haben, in dem widerliche Parasiten, Blutfadenwürmer, nisteten. Keinem Hund würde man es anbieten.
Zumindest nicht irgendwo anders in der Welt, abgesehen von West-Berlin und Westdeutschland.
Angesichts dieser Tatsachen kommt man nicht um die Feststellung, dass nicht nur dieses Kängurufleisch mit den Blutfadenwürmern ekelerregend ist. Ekelerregend ist diese ganze Gesellschaft, in der solche Skandale möglich sind.
Wie viele Bestechungsgelder erhalten die Senatsbeamten von den Fleischimporteuren und Fabrikanten?
In Marokko wurden die Lebensmittelfälscher, die Maschinenöl mit Speiseöl vermischten, als gemeingefährliche Verbrecher hingerichtet.
Was geschieht mit den Betrügern im Westberliner Senat und in den westdeutschen Fleischfabriken?
Blutfadenwürmer, Parasiten nisten überall in der Bonner und Schöneberger Gesellschaft.
Wir nehmen keine Spenden aus den Händen von Verbrechern an, verkündigte Radio DDR stolz. Im Gegenteil, man ist eher bereit, den Westberlinern zu helfen. Es klingt fast, als fließe jenseits der Zonengrenze Milch und Honig. Aber der sowjetzonale Alltag sieht anders aus. Die Zone lebt keineswegs im Überfluss. Sie hat, trotz gelegentlicher Verbesserungen des Lebensstandards, nach wie vor Versorgungsschwierigkeiten. Das ist nicht zuletzt eine Folge der rücksichtslosen und unvernünftigen Agrarpolitik.
Herr Hase, wie ist das eigentlich, wenn sich Bauern jetzt entschlossen haben, eine LPG zu gründen? Wie geht das eigentlich vor sich?
Ja, ich denke, ich spreche am besten aus eigener Erfahrung.
Ja, ich glaube auch.
Wo wir vor einigen Jahren hier gesehen haben, dass sich in unseren Nachbarorten hier die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft bildeten, haben wir geguckt, aha, was tut sich dort auf den Feldern? Großaggregate, moderne Maschinen, und wir haben uns gequält und konnten nicht die Erträge haben. Deswegen haben wir hier, sind zusammengekommen mit einzelnen Kollegen, haben beraten, haben dann uns entschlossen, ein Gründungskomitee zu bilden und sind dann weiter darüber zusammengekommen, eine Versammlung einberufen und haben dann unsere Genossenschaft freiwillig gegründet. Nach der Gründung wird dann von den staatlichen Organen die Genossenschaft registriert und hat somit dann Gesetzeskraft.
Ja, Moment. Aber wie geht nun so eine Gründung vor sich?
Also haben Vorbesprechungen stattgefunden, die Genossenschaftsbauern sind zusammengekommen, dann ist ein Gründungskomitee gebildet worden und aus dem Gründungskomitee sind noch mehr Kollegen dazugekommen, sodass wir dann in der Lage waren, in 14 Tagen eine Gründungsversammlung der LPG durchzuführen und dann...
An dieser Gründungsversammlung nehmen alle Bauern teil?
Da nehmen alle teil. Und da wird natürlich diskutiert, da ist etwas Neues, da ist das Statut. Und das Statut ist die Richtschnur nach unserer Arbeitsweise, wo die Betriebsordnung, wo die ganze Arbeitsorganisation und wie die ganze LPG laufen muss, das ist im Statut verankert und das ist angenommen worden.
Das ist aber das Gesetz der LPG?
Das ist das Gesetz der LPG.
Ja, aber nun muss ja auch die LPG eine Leitung haben.
Ja, auch in dieser Gründungsversammlung wird dann eine Leitung gewählt. Das heißt, es wird ein Vorstand gewählt und der Vorstand wählt noch einen Vorsitzenden. Das ist das Leitungskollektiv, die nun weisungsberechtigt sind, wie die ganze Arbeitsorganisation und wie die Produktion organisiert werden muss.
Und dann besteht also praktisch eine Genossenschaft.
Dann besteht sie und dann wird sie, dann wächst sie sehr schnell, wenn alle bereit sind, Hand anzulegen, um nun schneller und leichter und billiger zu produzieren.
Nur der sehr aufmerksame Zuhörer wird hier die Zwischentöne heraushören aus Sätzen wie: Wenn sich die Bauern jetzt entschlossen haben, eine LPG zu gründen, oder an der Gründungsversammlung nahmen alle Bauern teil, oder wenn alle bereit sind, Hand anzulegen. Sonst hört sich dieser Bericht über die Gründung der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft Bohnsdorf bei Berlin harmlos an. Aber der im April 1960 beendeten Kollektivierung der Landwirtschaft waren dramatische Auseinandersetzungen voraufgegangen. Schon 1948-49 hatte die Regierung einen angeblichen Klassenkampf zwischen Großbauern und Klein- und Mittelbauern in Szene gesetzt. Im Schutze dieses Manövers wurde die Kollektivierung vorbereitet. Nach sowjetischem Vorbild sollten die kleinen und mittleren landwirtschaftlichen Betriebe in verstaatlichte Großbetriebe umgewandelt werden. Der freiwillige Beitritt zu den LPGs ließ zu wünschen übrig, begreiflicherweise. Kein Bauer lässt sich widerstandslos zum besitzlosen Landarbeiter machen. Er hängt an Grund und Boden. Erst im Februar 1960 schritt die Regierung zu Zwangsmaßnahmen. Im April waren die letzten freien Bauern enteignet.
Unsere Bäuerinnen und Bauern ging es in der Deutschen Demokratischen Republik auch bisher nicht schlecht. Aber indem sie jetzt den Zusammenschluss in landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, der vor 8 Jahren begann, beendet haben, eröffnen sich vor der Bauernschaft der Deutschen Demokratischen Republik die großen Perspektiven des stetig wachsenden materiellen und kulturellen Wohlstandes. Damit wurde die endgültige Befreiung der Bauern verwirklicht. Die Bildung der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften hat mit der Weltanschauung nichts zu tun. Zufolge der Bibel war Jesus Christus kein Großgrundbesitzer.
Herr Kollege Wollenzin, Sie sind schon seit einigen Jahren dabei, ja?
Ich bin seit dem 1. Juli 1956 Mitglied der Genossenschaft. Ich habe wiederholt betont, dass ich noch keinen Tag bereut habe, Mitglied der Genossenschaft geworden zu sein.
Was waren Sie vorher?
Schmiedemeister im Dorf. Ich habe heute meine geregelte Arbeitszeit, habe mein reelles und geregeltes Einkommen und habe außerdem viel Freizeit für mich. Ich muss sagen, es ist eine Freude, in der Genossenschaft mitzuarbeiten.
Dieser Mann, der sich in der LPG so wohl fühlt, ist kein Bauer, er ist Handwerker. Für ihn bringt die Kollektivierung in der Tat gewisse Vorteile. Er hat sie aufgezählt. Für die Bauern jedoch ist sie eine Tragödie. Zu Tausenden flohen sie in den Monaten der Zwangsenteignung in die Bundesrepublik. Die Zurückbleibenden sind zu Landarbeitern geworden, ohne Eigentum, abhängig vom Gesetz der Partei. Sowjetzonaler Alltag, das ist vor allem auch der Alltag der Frau, ein mühseliger Alltag mit wenigen Lichtblicken. Die Verfassung der Sowjetzone gesteht der Frau Gleichberechtigung zu.
Ohne die aktive Mitarbeit der Frauen in der Wirtschaft, im politischen und kulturellen Leben, ist keine gesellschaftliche Entwicklung möglich. Aus all diesen Entwicklungselementen, die sich gegenwärtig zeigen und die in der Gesellschaft immer breiter und breiter werden, sehen Sie, wie sich eine neue Lebensform der Frau entwickelt. Eine Lebensform der Frau, die den sozialistischen Auffassungen entspricht und die dem Leben der Frau im sozialistischen Staat eine neue Form gibt. Im Kapitalismus hat die Frau keinerlei Recht, darauf Einfluss zu nehmen. Bei uns ist das anders. Der Sozialismus billigt den Frauen nicht nur das Recht der Entscheidung darüber zu, sondern macht es jeder Frau und jeder Mutter zur Pflicht, aktiv um die Erhaltung des Friedens zu kämpfen.
Die aktive Mitarbeit der Frauen in der Wirtschaft, Otto Grotewohl erwähnt sie in seiner Rede beim Bundeskongress des Demokratischen Frauenbundes am 10. Dezember 1957 in Weimar nur am Rande. Wie sieht diese aktive Mitarbeit aus? 70% der arbeitsfähigen Frauen in der Sowjetzone arbeiten und sie leisten Schwerarbeit. Frauen arbeiten als Lokfahrer und Heizer, als Maschinisten und Kranführer. Sie fördern Braunkohle im Tagebau und sie fahren in die Schächte der Bergwerke ein, wo sie unter Tage Schwerstarbeit leisten. Hat Marx nicht einst mit Recht gegen die Beschäftigung von Frauen unter Tage protestiert? Das ist vergessen oder es wird nicht erwähnt. Der Wirtschaftsplan muss erfüllt werden und die gleichberechtigten Frauen sind eine willkommene Arbeitsreserve. Die meisten von ihnen haben Kinder. In der Filmfabrik Agfa Wolfen sagt Walter Ulbricht am 7. März 1960.
Freundschaft. Freundschaft. Freundschaft.
Ja. Nun, wie geht's? Freundschaft.
Freundschaft?
Wie geht's in der Familie?
Danke.
Wie viele Kinder haben Sie?
Fünf Kinder, Genosse Ulbricht.
Fünfe? Und Sie?
Eins, 13 Jahre. Ein
Junge. Und Ihr Mann arbeitet ja?
Mein Mann arbeitet in der Gießerei in der Filmfabrik Agfa.
Und wie geht's in den Kindern?
Danke, Genosse Ulbricht. Aufgrund der neuen Einrichtungen, die geschaffen worden sind für unsere Kinder, kann ich den Unterschied viel besser feststellen, weil meine drei Großen, die ich dann mehr oder weniger als Schlüsselkinder großziehen musste, und die Kleine, die Siebenjährige, die jetzt zweite Schuljahr geht, die ich untergebracht habe im Kinderhort. Und ich möchte bloß sagen, Genosse Ulbricht, so wie es bei uns in der Filmfabrik gemacht worden ist im vergangenen Jahr, wir haben ganz einfach eine alte Ziegelscheune umgebaut in Jesnitz, um den Müttern in Jesnitz auch Gelegenheit zu geben, bei uns zu arbeiten, ihre Kinder dort unterzubringen.
Das ist ganz richtig, dass der nationale Fund also dahinter ist und mithilft, dass solche Kinderheime, Tagesstätten und so weiter geschaffen werden, damit das Leben der Frau auch erleichtert wird. Mit solcher Entwicklung der Kinder.
Staat und Partei nehmen sich der Kinder dieser Frauen nicht ungern an. Je früher sie in staatlichen und betriebseigenen Kinderheimen und Tagesheimschulen untergebracht werden, desto eher kann man damit beginnen, sie zu neuen Menschen zu erziehen. Die Gleichberechtigung der Frau hat der Zone auch das zweifelhafte Geschenk dieses Justizministers gemacht.
Den Auftrag hatten Sie doch. Das
haben
Sie doch laufend mitgeteilt.
Den Auftrag hatte ich...
Weichen Sie doch nicht so aus! Stellen Sie sich nicht hier hin, als ob Sie dumm wären. Sie haben ihm mitgeteilt, dass die Sendung nach Polen abgeht. Ja oder nein?
Das war die Stimme Hilde Benjamins. Auch Hilde Benjamin und mit ihr die sogenannte Justiz des Ulbricht-Staates gehören zum sowjetzonalen Alltag. Für zahllose Bürger der Zone sind sie die furchteinflößenden Repräsentanten dieses Alltags. Wie viele von den 3 Millionen Flüchtlingen verließen wohl ihre Heimat, um dieser Justiz nicht in die Hände zu fallen. Einer Justiz, die ihre Aufgabe darin sieht, den politisch Missliebigen, den gesellschaftlich Verdächtigen auszumerzen.
Ich beglückwünsche die gewählten Schöffen zu ihrer Wahl und wünsche ihnen viel Erfolg in ihrer Tätigkeit als Richter des Volkes. Ich möchte aber auch allen Helfern danken, den Mitarbeitern der Nationalen Front, der Gewerkschaften, der Parteien und Massenorganisationen, des Staatsapparats und der Justizorgane, die sich in vorbildlicher Zusammenarbeit für das Gelingen der Schöffenwahlen einsetzen. Während der Vorbereitung und Durchführung der Schöffenwahlen fand in Berichterstattungen und Wahlversammlungen das politische Gespräch mit der Bevölkerung statt. Die Schöffenwahlbewegung setzte die große Aussprache fort, die in der Vorbereitung der Wahlen zu den örtlichen Volksvertretungen im Frühjahr 1957 begonnen hatte. Sie führte hin zu den Aussprachen über das Gesetz über die Vervollkommnung und Vereinfachung der Arbeit des Staatsapparats und schlug so die Brücke zu den vielfachen Aufgaben, die uns allen das Jahr 1958 stellt. In tausenden von Diskussionsbeiträgen traten die Teilnehmer der vorbereitenden Versammlungen und der Wahlversammlungen für die Politik der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik, für den Zusammentritt einer Gipfelkonferenz ein. Ich erwähnte bereits, dass vereinzelt Kandidaten abgelehnt wurden. Die Gründe dieser Ablehnungen beweisen, dass die Wähler sehr sorgsam prüften, ehe sie einem Kandidaten ihre Stimme gaben. So wurden Kandidaten kritisiert wegen ungenügender gesellschaftlicher Betätigung, wegen Mängeln in ihrer beruflichen Arbeit oder wegen Schwächen in ihrem persönlichen Leben.
Diese Worte kommen aus bester Quelle. Auch sie sind Worte Hilde Benjamins. Sie hielt den Rundfunkvortrag anlässlich der Schöffenwahlen am 17. März 1958. Klarer kann es niemand aussprechen, dass das Rechtswesen in der Sowjetzone ein politisches Instrument ist. Deutlicher kann es niemand sagen, dass die sowjetzonale Justiz nichts anderes ist als die gefährlichste, die tödlichste Waffe der Partei. Die Kriterien der Rechtsstaatlichkeit gelten nicht in der Sowjetzone. Es gibt keinen Schutz gegen Rechtsverletzung durch staatlichen Eingriff. Es gibt keine richterliche Unabhängigkeit. Es gibt nicht die Einrichtung der Verfassungsgerichtsbarkeit. Aber es gibt die linientreuen Richter und Schöffen, politisch und gesellschaftlich einwandfreie Staatsanwälte, denen der Bürger der Sowjetzone schutzlos und auf Gedeih und Verderb ausgeliefert ist. Das Recht, sagte Otto Grote wohl, ist das entscheidende Mittel, mit dessen Hilfe die Arbeiter- und Bauernmacht ihre politische Zielsetzung verwirklicht. Für Hilde Benjamin sieht das so aus.
Die Richter müssen auf der Höhe ihrer politischen Aufgabe stehen und müssen hochqualifizierte politische Funktionäre sein. Das bedeutet die unmittelbare Umsetzung der politischen Direktiven in die Praxis der Gerichte.
Das Opfer ist der Mensch. Er ist ausgeliefert der Propaganda ebenso wie der Justiz. Er ist das Material, aus dem der Neue, der Mensch der sozialistischen Gesellschaft, das willenlose Werkzeug, geformt werden soll. Und nur auf diesen neuen Menschen kann die Partei ihre Hoffnung gründen. Ist aber der alte Mensch, der denkende Mensch, der sich seiner Würde bewusst ist, ausrottbar, hat er nicht immer wieder bewiesen, dass er sich zuletzt doch zu behaupten vermag? Das ist auch die Angst der Partei. Diese Angst zwingt sie dazu, unablässig zu behaupten, dass sie die Stärkere, die Mächtigere sei. Die Partei, die unfehlbar ist, die immer Recht hat.
Die Partei, die hat immer Recht.